Liebe Gemeinde, was wir heute hören, das ist eigentlich eine Fortsetzung einer Predigt, die ich vor einigen Wochen schon in Neuenbürg, in Knittlingen und in Bauschlott gehalten habe. Anzuhören und nachzuhören kann man diesen ersten Teil der Predigt also in Neuenbürg auf dem YouTube-Kanal dort. Aber ich lasse euch jetzt nicht allein im Ungewissen, was denn dort war. Eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was ich damals gepredigt habe und eine Überleitung zu diesem heutigen Thema. In dieser ersten Predigt, da geht es um Josua, der von Gott zum Anführer des Riesenvolkes Israel bestimmt war und der das Volk Israel über den Jordanfluss ins von Gott versprochene Land führen sollte. Dieses Volk war 40 Jahre zuvor schon einmal an diesem Ufer des Jordan, damals noch unter der Leitung von Mose, unter der Führung von Mose. Und Mose hatte 12 Kundschafter ins gelobte Land entsandt, die das auskundschaften sollten und dann Bericht erstatten sollten. Und alle 12 kamen wieder zurück und 10 von denen haben gesagt, das Land ist stark, die Städte sind stark, die Menschen sind stark, die Menschen sind wie Riesen und wir fühlten uns wie Heuschrecken so klein. 10 Bedenkenträger, 10 Meinungsmacher, gegen die dann Kaleb und Josua, das waren der 11. und der 12., keine Chance mehr hatten. Das Volk hörte auf die Meinungsmacher der 10. Diese Nachricht von war so entmutigend, dass sie dann umgekehrt sind, nicht über diesen Jordan gegangen sind, nicht in das von Gott versprochene Land gegangen sind, sich also gegen den Willen von Gott gestellt hatten, Bedenkenträger, mutlos. Und diese Predigt hieß auch mutig los oder mutlos. Entmutigend. Und jetzt steht Josua 40 Jahre später wieder an diesem Ufer mit einer ganz anderen Generation von Israel. Von dem ersten Volk, die sollten niemals einen Schritt ins gelobte Land tun. Das hat Gott dann daraus entschieden. Und Josua, inzwischen 80, vielleicht auch 90 Jahre alt, hat nun diese Verantwortung mit all dem Wissen, das er 40 Jahre vorher und in diesen 40 Jahren hatte. Und er braucht diesen Zuspruch Gottes und er bekommt ihn 3-mal. Sei mutig und entschlossen. Ich bin bei dir, egal wo du hingehst, egal wo du deinen Fuß auch hinsetzen wirst. Ich bin bei dir. Das alles kann man nachlesen im 4. Buch Mose, im 13. und 14. Kapitel. Und auch im Buch Josua ganz am Anfang im 1. Kapitel. Um das ging es in dieser Predigt. Und heute kommt sozusagen die Fortsetzung, allerdings unter einem ganz anderen Überschrift und trotzdem verwandt, der Dienst der Ermutigung und des Trostes. Wir Menschen, wir kommen im Laufe unseres Lebens in Situationen, die uns durchaus entmutigen können. Das Volk Israel kann ein Beispiel für uns sein. Herausforderungen, denen wir nicht gewachsen sind, wo wir Angst bekommen. Oder Erfahrungen aus bisher schon erlebten Situationen. Das macht es uns schwer, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und lässt uns bei manchen Dingen einfach auch sehr schnell den Mut verlieren. Wir werden entmutigt. Der Mut verliert sich. Und wenn wir auf unsere Welt schauen, auf die Situation, die wir tagtäglich so hören und nur teilweise miterleben und mitfühlen können, was macht es mit uns, wenn wir lesen, wie Menschen auf der Flucht sind, wie Menschen seit 4 Jahren im Kriegsgeschehen leben, wenn auf beiden Seiten Menschen umgebracht werden? Ich sage es nicht anders. Krieg ist für mich nichts anderes wie Mord, nur unter anderen Überschrift. Was macht es mit uns? Oder wie gehen wir um, mit dieser Krise, die jetzt alle bewegt. Tankstellenpreise gehen nach oben, Ungewissheit. Brauche ich eine neue Ölheizung, eine neue Gasheizung? Brauche ich eine Wärmepumpe? Welchen Schritt soll ich tun? Was ist das Richtige? Auch das sind Situationen, vor denen der eine oder andere steht und nicht weiß, was er tun soll. Armut in Deutschland nimmt zu. Viele von uns spüren es nicht und doch ist es da. Und auch die Politik hat hier keinen Mut, irgendwo mal eine Reform zu bringen. Es ist auch nicht einfach, aber irgendetwas zu tun, was tatsächlich hilft. Vielleicht haben wir alle auch nur keine Ahnung. Was tun wir? Macht das alles uns Angst? Resignieren wir? Leben wir enttäuscht und mutlos so vor uns hin? Oder sehen wir auch Chancen, dass wir etwas ändern können? Wie gehen wir mit Menschen um? Gerade auch aus der jüngeren Generation, die Zukunftsängste haben. Die darf man nicht so einfach wegwischen. Was kann auch in uns einen Wandel vollziehen, das uns in schwierigen Zeiten dennoch zuversichtlich sein lässt? Und eine für mich ganz einfache und ganz wichtige Frage, aber nicht einfach zu beantworten. Fragen sind immer einfach, nur die Antworten sind schwierig zu finden. Was kann ich persönlich für Menschen tun, denen Hoffnung verloren ging? Bin ich geeignet, bin ich in der Lage, bin ich bereit, enttäuschten und mutlosen Menschen eine wahre Hilfe zu sein? Und was brauche ich dafür? Und woher bekomme ich das, was ich da tun soll? Wie mache ich das? Und vielleicht erfahren wir mehr aus der heutigen Predigt. Schauen wir uns Beispiele aus der Bibel an. Wir springen ein wenig hin und her. Wie Menschen in verschiedenen Lebensphasen schwere Zeiten durchlebt haben und wie sie und andere damit umgegangen sind. Das ist zuallererst unser Heiland, Jesus Christus, unser Herr. Er hat ganz menschliche Erfahrungen gemacht, auch Erfahrungen der Enttäuschung und des Alleingelassenseins. Das wird uns in Matthäus 26, im Vers 36 und den Nachfolgenden gezeigt. Dort heißt es, oder dort wird beschrieben, Jesus kommt an den Garten Gethsemane zusammen mit seinen Jüngern und bevor er den Garten betreten hat, da wählt er drei Jünger aus, mit ihm zu gehen, die anderen sollten vor dem Garten warten. Zu den drei Jüngern gehörte auch Petrus und es heißt dort, er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann sprach er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wir erleben hier Jesus, der doch wahrer Gott ist, als echten Menschen mit Emotionen, also Gefühlen, schwermütige Gefühle und Gedanken hat er. Seine Seele ist betrübt, er leidet darunter. Er weiß, was auf ihn zukommen wird. Er spürt Angst in sich, Sterbensangst, Todesangst. Wie geht er damit um? Wie reagiert er? Was tut er? In dieser für ihn schweren, betrüblichen Phase seines Lebens wollte er nicht allein sein. Er suchte und holte sich Menschen an seine Seite. Menschen, zu denen er Vertrauen hatte, die ihn begleiten und ihm in dieser schweren Zeit betend beistehen sollten. Und er sucht die Nähe zu Gott, seinem Vater. Ihm vertraut er sich an, er öffnet vor ihm sein Herz und ist ehrlich zu ihm, spricht aus, wie es ihm geht, was er fühlt, was er denkt. Doch er wehrt sich nicht gegen den Willen Gottes. So schwer es ihm auch fallen mag, sagt er, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das ist ja nicht direkt eine Bitte, aber doch eine kurze Hoffnung, die er in sich trägt und sie ausspricht. Und doch stellt er sich ganz unter Gottes Willen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. In dieser Situation, in dieser Phase, gibt sich Jesus ganz dem Vater hin. Er vertraut ihm sein Leben und sein Sterben an. In der schwersten Zeit seines Lebens rennt er nicht von Gott weg. Im Gegenteil, er kommt zu Gott und schüttet alles bei ihm aus. Er kommt zu Gott, sucht die Nähe und die Geborgenheit beim Vater, legt sich ihm zu Füßen, fällt auf sein Angesicht und betet. Dieses vor die Füße fallen, das ist eine Haltung äußerster Demut. Im Gebet vor Gott liegen bedeutet freiwillig, alles aus der Hand zu geben, alles loszulassen, nicht mehr selbst bestimmt handeln wollen, sich selber aufgeben, ganz hingeben dem Herrn. Nicht ich, du, Herr. Jesus wendet sich an Gott, übergibt ihm die Herrschaft über sein Leben. Was tun wir, wenn wir in schweren Stunden, in schweren Zeiten Leid und Kummer mit uns tragen? Suchen wir, wie Jesus, uns Menschen aus, denen wir vertrauen und bitten sie um Begleitung und Beistand im Gebet? Hadern wir mit Gott, rennen wir ihm davon, trennen wir uns von ihm, weil er uns in eine solche Situation geführt hat und anscheinend nicht hilft? Oder im Gegenteil, laufen wir gerade auf ihn zu, werfen uns vor ihn hin, lassen uns von ihm umarmen und schütten unsere Gefühlswelt vor ihm aus? Jesus sucht Trost und Halt bei Gott, dem Tröster allen Trostes, wie ihn die Bibel beschreibt. Und Jesus ruft Menschen an seine Seite, die ihm vertraut sind, seine Jünger, mit denen er ganz eng die vergangenen Jahre verbracht hat. Sie sollen ihn begleiten und bei ihm sein, ihm beistehen und einfach nur da sein. Doch Jesus findet seine Jünger schlafend vor. Welch eine Enttäuschung muss das gewesen sein, dann, wenn es bei ihm sozusagen um Leben und Tod geht, schlafen seine Jünger. Nicht einmal eine Stunde haben sie es ausgehalten. Nicht einmal eine Stunde konnten sie hinter ihre eigenen Bedürfnisse, Schlafmüdigkeit zurückstehen und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Typisch menschlich, möchte man meinen. Jesus mag enttäuscht wirken, so wie die Situation beschrieben ist. Doch lässt er seine Jünger deshalb nicht fallen. Allerdings ermahnt er sie, und das gehört auch zur gesunden und hilfreichen Ermutigung. Ermahnen und ermutigen, für sich selbst wachsam zu sein. Und für mich bedeuten diese ermahnenden Worte, dass sie mir eine Hilfestellung sein sollen, in der persönlichen Beziehung zu Jesus nicht nachlässig zu werden. Wie schnell geschieht es, dass wir, wie diese drei Jünger, müde werden, unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken, unsere Aufmerksamkeit auf Jesus nachlässt und wir dann Wichtiges nicht mehr ernst nehmen, vor allem ihn nicht mehr. Alles andere wird auf einmal wichtig. Und möglicherweise stehen wir dann völlig unvorbereitet und alleine da, wenn es dann geht, in schwierigen Zeiten zu bestehen. Was gibt uns dann Halt? Ein weiteres Beispiel aus der Bibel, wie Menschen einem anderen zur Seite stehen, finden wir im Buch Hiob. Hiob war ein steinreicher Mann, reicher als alle anderen Menschen im weiteren Umfeld. Er wird als gottestreu beschrieben und doch verliert er alles: seine Kinder, seinen Besitz, seine Dienerschaft, seine Gesundheit. Auch seine Ehefrau stellt sich deutlich gegen ihn, als er trotz allem Elend an Gott festhalten will. Hören wir kurz mal zu, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du noch immer fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Er aber sagte zu ihr: Wie eine der Törinnen, also wie eine der Gottlosen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Vielleicht stellen wir uns Hiob heutzutage als einen Alleininhaber eines global aufgestellten Unternehmens vor, der aus unerklärlichen Gründen alles verloren hat und nun bettelarm und krank am Straßenrand sitzt. Alles, was er besessen hat, all sein Reichtum und sein Ansehen in der Gesellschaft, das ist dahin, obwohl er sich selbst nichts vorzuwerfen hat. Keiner will mehr etwas mit ihm zu tun haben. Auch seine Ehefrau und seine Kinder wurden von ihm getrennt. Kaum nachvollziehbar, dass solch ein Mensch nicht am Leben verzweifelt. Wie gut, dass jetzt drei Freunde ihn besuchen. Wir hören: Es hatten nun drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, jeder aus seinem Ort, und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten, und sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Wenn ich das Thema dieser Predigt an dieses Thema denke, der Dienst des Trostes und der Ermutigung, dann bedeutet dies allein schon, was die drei Freunde tun, dass spürbare Nähe ermutigend, tröstend wirken kann. Aufrichtige Teilnahme und Nähe zeigen, das Unaushaltbare aushalten, das taten die drei Freunde. Selbst sprachlos saßen sie schweigend 7 Tage und 7 Nächte lang bei ihm. 7 Tage haben sie nicht geredet, und das ist gut, sehr gut gewesen. Manchmal genügt es eben einfach nur, da zu sein. Körperliche Nähe zeigen, den anderen spüren lassen: Da ist jemand, ich bin nicht allein. Da ist jemand, der mit aushält, was kaum auszuhalten ist. Manchmal braucht es nur ein aufmerksames Ohr, ein zugewandtes Ohr, zuzuhören, wenn der andere sich aussprechen möchte. Andererseits ist es ratsam, wenn der andere schweigt, selbst auch zu schweigen. Was nämlich die drei Freunde von Hiob danach taten, war weniger hilfreich. Sie suchten nach Erklärungen für das, was Hiob geschehen ist. Sozusagen: All das Leid muss doch irgendeine Ursache haben. Es kann doch wohl nicht sein, dass dieses Unglück nicht auch persönliche Ursachen bei diesem Menschen hat. So haben die Freunde von Hiob gesprochen, und das war in dieser Lage völlig falsch. Wir müssen vorsichtig sein mit schnellen Antworten und gut gemeinten Ratschlägen. Es kann durchaus sein, dass im Leben eines Menschen etwas noch geklärt, etwas bereinigt werden muss. Es kann auch durchaus sein, dass Gott einen Menschen auch vor Herausforderungen stellt, damit er dadurch erkennen soll, was in seinem Leben noch vor Gott in Ordnung gebracht werden muss. Wenn wir Menschen begleiten, wenn wir im Dienst der Ermutigung da sind, so ist es notwendig, dass wir von Gott die Weisheit bekommen, ob und wie wir solche Dinge überhaupt ansprechen. Es gibt ein indianisches Sprichwort, das ganz gut dazu passt. Beurteile nie einen Menschen, wenn du nicht mindestens einen halben Mond in seinen Mokassins gegangen bist. Weisheit und Erkenntnis, wie wir in guter und rechter Weise Menschen begleiten, sie ermutigen können, ist also dringend notwendig. Hören wir ein drittes Beispiel. Hören wir, was Paulus an die Gemeinde in Korinth und auch an uns zu sagen hat. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief aus dem 1. Kapitel. Paulus schreibt: Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung, der Vater aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt Gott uns durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir auch euch ermutigen können. Paulus bringt auf den Punkt, wahren Trost kann nur Gott selbst bringen. Wenn wir den Trost bei Menschen suchen, bleibt unser Herz womöglich leer, weil wir Menschen allgemein oft sehr kurzsichtig sind, eben nicht in die Tiefe des Herzens, des Gemütszustandes und in die Umstände hineinsehen können. Wer in ähnlichen Situationen war, der kann sich vielleicht leichter hineinfühlen in die Situation eines anderen. Wer weiß, wie es ist, wenn eine schwere Krankheit jemanden plagt, weil er diese Krankheit selbst erlitten hat, der versteht den anderen besser. Wer weiß, wie es ist, wenn man von Menschen enttäuscht wurde, der kann nachvollziehen, wie es jemandem geht, der enttäuscht wurde. Wer selbst einen geliebten Menschen verloren hat, der erinnert sich daran und kann einem trauernden Menschen besser beistehen. Und Paulus bringt noch etwas zur Sprache, wenn er sagt, ihr dürft darauf vertrauen, wenn wir, und damit meint er sich und seine Mitarbeitenden, die er in dieser Situation hat, der also selber leidet in diesem Moment, also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Wer also Gottes Liebe und Trost selbst erfahren durfte, der kann diese Gotteserfahrung durchaus an andere Menschen weitergeben. Dann darf man auch sagen, Entschuldigung, mir hat damals dieser Bibelvers oder dieses Lied geholfen, vielleicht hilft es auch in deiner Situation. Wenn wir selbst Leid und Kummer, aber auch Trost, Ermutigung und Hoffnung erfahren haben, so können wir anderen Menschen zu Tröstern und Ermutigern werden. Vielleicht braucht es einen dritten Teil. Zum Schluss dieser Predigt, am Ende dieser Predigt, möchte ich euch ein paar Bitten und ein paar Gedanken mitgeben. Zum einen, denkt an Jesus in Gethsemane, wenn auch ihr Trost und Ermutigung braucht. Dann sucht euch Geschwister, die euch zuhören, mit euch reden, sprechen oder mit euch schweigen und einfach für euch da sind, die helfen, für und mit euch beten. Jesus hat sich diesen Beistand der drei Jünger geholt. Ein zweites, wacht und betet, auch für die Gemeinde, für unseren Bezirk, für unsere Kirche. Wie ihr wisst, stehen wir als evangelisch-methodistische Kirche insgesamt als Bezirk Pforzheim-Enzkreis mitten in großen Herausforderungen. Noch so vieles scheint unklar. Der Weg, den wir gehen sollen, zeigt sich noch nicht direkt. Es wird Veränderungen geben und die hat es auch schon gegeben. Und wir müssen mit diesen Veränderungen umgehen. Das betrifft nicht nur die hauptamtlichen Pastoren, sondern das betrifft den Bezirksvorstand, das betrifft den Gemeindevorstand, das betrifft uns alle. Mir persönlich tut es gut, wenn ich weiß, dass meine Gemeinde im Gebet, im Gebetskreis für den Gemeindevorstand betet. Dann weiß ich und bin mir sicher, dass die anderen Verantwortlichen das ebenso sehen, dass wir nicht alleine sind, weil ihr Beter hinter uns steht, weil ihr betet um Weisheit, Erkenntnis und gute Entscheidungen. Und das zu wissen, das ermutigt, weiterzumachen. Euer Gebet ist also aktiver Dienst der Ermutigung. Ein drittes: Nehmt Anteilnahme aneinander, wie die Freunde von Hiob. Und das nicht nur, wenn jemand krank oder in Not ist, sondern auch sonst mal ein ganz freundlicher Anruf, eine kurze WhatsApp-Nachricht, ein kleiner Gruß, eine handgeschriebene Karte, ein kleiner Zettel. Das freut Menschen und kann ermutigen, ganz anders in den Tag zu gehen. Ruft an, besucht einander oder ladet selbst ein, in dem Maß, wie es euch möglich ist. Seid nicht entmutigt, wenn es nicht sofort zu einer Begegnung kommt. Ein viertes: Kommt in die Gebetskreise, kommt zu den Bibelstunden, kommt in die Gottesdienste und zeigt damit, dass euch Gemeinde wichtig ist. Das ist ein Dienst der gegenseitigen Ermutigung, wenn ihr selbst in die Gebetskreise, die Bibelstunde, die Gottesdienste kommt. Wenn wir nämlich sehen, dass wir hier nicht alleine sind, dann ermutigt das auch, weiterhin zu kommen. Kommt also selbst und regelmäßig in die Gottesdienste. Ermutigt auch andere, dabei zu sein. Und ihr ermutigt euch gegenseitig zu kommen. Nehmt euch diese eine Stunde des Gottesdienstes Zeit für Jesus und Zeit mit Jesus. Stellt anderes Unwichtige auf die Seite. Zeigt anderen damit, dass euch die Gemeinde und die Gemeinschaft wichtig ist. Sagt es anderen Menschen weiter. Sagt, was euch gut tut, wenn ihr hier seid. Und übrigens ermutigt euer Kommen auch diejenigen, die Gottesdienste vorbereiten und durchführen. Ich freue mich über 2 oder 3. Ich freue mich über 20 oder 30. Ich freue mich über 40 oder 50. Ich freue mich auch über 100. Betet, dass Gott Menschen anspricht, dass wir ausgerüstet werden, auch Menschen anzusprechen, damit sie zu Jesus finden und der Geist Gottes in ihnen wirken darf. Betet, dass wir als Gemeinde vorbereitet werden, wenn dann Gott Menschen zu uns führt. Betet. Pastor Kietzke hat das Gebetsanliegen ausgesprochen, dass 5 Familien für jede Gemeinde auf dem Bezirk dazukommen sollen. Betet dafür konkret und kommt zusammen. Ein fünftes: Dankt Gott für seine Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. Noch einmal. Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. Ein interessantes Wort. Gott hat seine Kinder in seine Familie, in seine universelle Gemeinde aufgenommen. Dankt Gott, dass wir zu ihm und zu seiner Gemeinde gehören dürfen. Und dankt ihm für die Geschwister, der hier in diese Gemeinde geführt hat, mit denen wir zusammen sind. Dankt für diese Gemeinde. Bringt euch mit euren möglichen Begabungen ein. Und wo Geschwister für die christliche Gemeinde danken, wo sie sich mit ihren Begabungen einbringen, da besteht Ermutigung und kann Gemeinde lebendig bleiben und lebendig wachsen. Amen.